Hören wir das Wort, das für die Verkündigung für heute vorgeschlagen ist, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Abvers 32. Dort steht: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, was löst es eigentlich so in euch aus, wenn ihr diese Beschreibung der ersten Gemeinde hört? Ach, war das schön. Oder ach, wäre das schön. Oder viel zu schön, um wahr zu sein. Eine märchenhafte Idealisierung, so sehen es die Theologen. Oder, nanu, eine Fiktion des Urkubanismus. Oder löst das vielleicht Angst aus? Also sowas möchte ich überhaupt nicht. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wie ist denn das heute bei uns? Genauso? Oder müsste es vielleicht so sein? Könnte es genauso sein? Oder ist so etwas unrealistisch und unmöglich? Haben wir vielleicht eher das Gegenteil? Dann würde sich das so anhören. Die kleine Schar derer, die sich noch zum Christentum bekannten, war hartherzig und hatte Steine statt Seelen. Jeder sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären und schützte sie vor allen anderen. Und mit großer Energie bezeugten die Bischöfe die Vorteile des Bestandes dieser Welt und der Demokratie. Und große Selbstsucht war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der nicht Mangel an Liebe hatte. Wer von ihnen Land oder Häuser hatte, kaufte neue hinzu. Und manchmal überwies er eine Spende für einen guten Zweck, damit sein Name in den Zeitungen und Sponsorenlisten stünde. Was machen wir damit? Werfen wir zunächst mal einen kurzen Blick auf unsere Gesellschaft heute und die Gesellschaft damals und wenden wir uns dann noch einmal diesem Wort aus der Apostelgeschichte zu. Wir leben heute in einer sozialen Marktwirtschaft. Da wird vieles geregelt und abgesichert und ausgeglichen. Und damit geht es uns viel, viel besser als den allermeisten damals und auch als den allermeisten Menschen heute auf dieser Welt, muss man mal sagen. Aber es wird auch bei uns, empfinde ich, spannender und schwieriger. Das sind gewisse Zentrifugalkräfte am Werk. Da strebt vieles immer mehr auseinander. Der Individualismus nimmt zu. Gleichzeitig ist eine gewisse, zumindest versuchte, Gleichschaltung im Denken und in der Haltung feststellbar. Die sozialen Unterschiede werden größer. Die Schulden wachsen. Wir haben noch ein soziales Netz. Krankenkasse, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenkasse. Und so manche Unterstützungen und Förderungen und Behörden und Vereine, die sich kümmern. Auch unsere Wohlfahrtsverbände tun viel, viel Gutes. Und dafür können wir nicht dankbar genug sein. Trotzdem, einige fallen da auch durchs Raster. Und sie leiden äußerlich oder innerlich. Und das soziale Netz droht zu zerreißen. Man versucht es jetzt irgendwie noch zu halten oder zu flicken, aber es ist spannend. Ein Nachteil ist, wo für alles eine Institution zuständig oder verantwortlich ist, sehen sich viele selbst nicht mehr als verantwortlich. Und wir haben die Nächstenliebe zu einem großen Teil institutionalisiert. Wir haben sie delegiert an den Staat und an welche, die dafür bezahlt werden, dass sie das machen. Ihr Lieben, es scheint eine bittere Gesetzmäßigkeit zu sein. Denkt mal drüber nach. Es scheint eine bittere Gesetzmäßigkeit zu sein, sobald eine Wahrheit oder ein edles Anliegen institutionalisiert wird, wird es auch korrumpiert. Das heißt, es verdirbt mit der Zeit immer mehr. Die eigentlichen Motive schwinden, die Dinge werden mehr zum Selbstzweck. Berechtigte Anliegen werden ideologisiert oder manchmal bis zur Pervertierung. Eigeninteressen bestimmen immer mehr das Geschehen und so weiter. Also das hat auch eine problematische Seite. Schauen wir auf die Zeit der ersten Christen. Da war alles viel härter als heute. Es gab Reiche, die konnten sich's leisten, mitten in der wasserlosen Wüste einen Palast mit Bäder und Sauna zu bauen. Und es gab die Armen, die nicht mal über ihren eigenen Körper verfügen konnten. Sklaven. Sie mussten als Sklaven leben, weil sie zum Beispiel ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Und dann gab's vieles dazwischen. Natürlich gab's auch Steuern. Aber keinerlei soziales Netz. Also wer den Arzt nicht bezahlen konnte, der starb eben. Wer keine Arbeit hatte, musste betteln oder verhungern. Die Rentenversicherung bestand damals höchstens in den eigenen Kindern. Und die sorgten für den Lebensunterhalt, wenn sie nicht zerstritten waren und wenn sie noch in der Nähe waren. Und am schlimmsten dran waren die Witwen, die noch eigene Kinder zu versorgen hatten. Jeder musste sich irgendwie selbst kümmern oder er kam um. Und das bildet den Hintergrund für das Bild, das wir nun in Apostelgeschichte 4 finden. Da lesen wir von der Menge der Gläubigen in Jerusalem. Das waren nach den Angaben, die man so vorher liest, so zwischen 10.000 und 15.000 Leuten, vielleicht ein paar mehr. Männer und Frauen, Alte und Junge, Reiche und Arme, Gebildete und Ungebildete, Freie, Sklaven und Sklavenhalter. Was verband sie? Keine Verwandtschaft. Keine Hobbys oder Interessen, keine Betriebszugehörigkeit, auch noch keine Organisation oder Institution. Was verband sie? Nur eins. Sie waren alle zum Glauben an Jesus gekommen. Das war ihr Herzschlag. Das war ihr Atem. Und so wie ein Mensch in der Regel nur ein Herz und eine Lunge in der Brust hat und ihn ein Herzschlag und ein Atem am Leben hält, so schlug in diesem Gemeindeorganismus eben nur ein Herz. Und es belebte sie ein Atem, ein Geist. Sie waren ein Herz und eine Seele, lesen wir. Da ging es nicht um Konformität oder Organisation, sondern alle teilten dasselbe Leben aus Gott und dieselbe Liebe zu Gott. Und so teilten sie alles, was zum Leben gehört. Alles gehörte allen. Es wirkten nicht diese Zentrifugalkräfte, die alles auseinanderbrachten, sondern es wirkte die Zentripetalkraft des Heiligen Geistes und der richtete alle Jesusgläubigen nach innen aus, auf die Mitte und hielt sie dort zusammen. Ein Wunder der Gemeinsamkeit und Einheit. Auffällig ist noch, dass in diesen wenigen Versen viermal von den Aposteln die Rede ist. Die werden besonders hervorgehoben. Die waren die geistliche Autorität. Alle lebten also in einer geistlichen Einordnung, sogar Unterordnung. Die Gelder wurden den Aposteln zu Füßen gelegt. Es waren nicht alle gleich. Es ging nicht um Gleichmacherei oder eine Diktatur der Gleichheit, aber ihnen war alles gemeinsam. Und so waren alle versorgt. Nicht nur geistlich, sondern auch materiell und finanziell. Beim Geld hörte die Freundschaft nicht auf, sondern nahm die Liebe Fahrt auf. Der Glaube gewann Gestalt in einer Revolution der Liebe. Ergebnis: ein gerechtes Miteinander völlig unterschiedlicher Leute. Die sozialen Probleme wurden gelöst, nicht vom Staat, nicht von Gewerkschaften, nicht durch Eingaben und neue Gesetze, nicht durch Streiks oder gewaltsame Revolutionen, sondern Christen teilten miteinander, was sie hatten. Nicht nur den Glauben, sondern durch den Glauben auch alles andere. Nicht einer sagte von seinem Besitz, von dem, was er hatte, von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Koinos steht da im Griechischen, gemeinschaftlich. Koinonia ist die Gemeinschaft, Kennzeichen von Gemeinde. Klar, wer an Gott glaubt, weiß, alles, was ich habe, habe ich von Gott. Und was ich von Gott habe, habe ich nicht nur für mich, sondern ebenso für die anderen. Nichts logischer als das. Und doch ist es nicht unbedingt die Norm unter uns, sondern wir lesen hier von einem Wunder. Und diesem Wunder der Gemeinsamkeit. Und dieses Wunder zog Kreise. Und mit großer Wunderkraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Das heißt, Zeichen und Wunder waren an der Tagesordnung und große Gnade war bei ihnen allen. Diese Dinge hängen miteinander zusammen. Das Wunder der Gemeinsamkeit, das Wunder der Gemeinschaft und Wunder an Heilungen, Befreiungen, Wiederherstellungen. Ja, und das wirkt auf uns wahrscheinlich so wie aus einer anderen Welt. Und das ist es auch. Nicht nur zeitlich, sondern wissensmäßig. Da war etwas vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes auf der Erde sichtbar, im Miteinander der Menschen. Heute ist Kirche vorwiegend sichtbar in Form von Gebäuden aus Stein. Und in diesen Gebäuden stellen wir uns am Sonntag hin und sagen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was meinen wir damit eigentlich? Hier in Apostelgeschichte 4 steht, was damit gemeint ist. Ich hatte am Anfang eine vielleicht aktuelle, vielleicht auch nicht, jedenfalls Umformulierung vorgelesen. Ob wir auch unser Glaubensbekenntnis umformulieren müssten? Zum Beispiel, ich glaube an die Gemeinheit der Heiligen. Oder ich glaube an die Einsamkeit der Heiligen. Gemeinsam, eins, meins, gemein, einsam, das sind überall dieselben Buchstaben drin. Das ist überall derselbe Wortstamm. Und trotzdem besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen diesen Worten. Wo stehen wir heute? Die Menge der Gläubigen, der gläubig gewordenen, war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Große Gnade war bei ihnen allen. Keiner unter ihnen hatte Mangel. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Verteilte wurde es an jeden, wie er es nötig hatte. Es war einmal. Oder könnte das wieder werden? Oder sollte das wieder werden? Oder müsste das wieder werden, wenn wir vielleicht in eine Zukunft gehen, die nicht mehr so ist, wie wir es heute noch erleben? Könnte unter Umständen passieren. Dazu bräuchte es wohl zunächst ein neues zum Glauben kommen in der Kraft des Heiligen Geistes von Pfingsten. Dass der auferstandene Jesus auch unter uns Neues aufstehen lässt. Und das könnte vielleicht ganz, ganz klein beginnen, ganz mickrig. 2 bis 3 Leute finden und treffen sich. Sie werden geistlich eins, ein Herz und eine Seele, Verbindlichkeit einüben, auch eine geistliche Einordnung einüben, Glauben miteinander teilen. Geteilter Glaube wächst, er zieht Kreise, geht gar nicht anders. So auch das Leben teilen. Das, was jeder hat und kann, einander unterstützen und helfen, erkennen, was ich habe, das habe ich von Gott, und was ich von Gott habe, habe ich auch für andere, ist mir eh nur geliehen, kann nichts davon mitnehmen, ist so am Ende. Aber ich kann damit Gutes tun. Und das ist ein Vorrecht. Da fällt auch Segen auf mich zurück. Und genauso ebenso erkennen, ich darf auch Bedürfnisse und Mängel und Nöte haben. Und das ist keine Schande. Und es ist keine Schande, sich von anderen helfen zu lassen, sich von anderen beschenken zu lassen. Damit gebe ich ihnen Gelegenheit, Gutes zu tun. Da kriegen auch sie den Segen davon. Erkennen, Selbstsucht ist tödlich. Leben bedeutet Hingabe, Leben entsteht aus Hingabe. Gemeinde, der Ort, wo ich Hingabe empfangen und üben und leben kann. Jesus hat sich ganz und hat alles für mich gegeben, so kann und darf auch ich geben und weitergeben, was ich habe. Gemeinde wird zum Ort des Lebens, wo sie ein Ort der Hingabe wird und ist. Leben ist immer etwas Praktisches. Gemeinde und Einsamkeit wäre das Gegenteil voneinander. Das wäre ein Widerspruch in sich selber. Das kann es gar nicht geben, beides zusammen. Gemeinde heißt doch gemein, etwas gemeinsam haben. Das ist die Wortbedeutung. Da wird man einander besuchen, vielleicht etwas miteinander unternehmen, sich zum gemeinsamen Essen treffen. Wer in finanzieller Not ist, findet vielleicht mal einen Geldschein im Briefkasten. Man könnte den eigenen Garten für jemanden öffnen, der keinen hat. So könnte etwas von dem beginnen, was wir hier in Apostelgeschichte 4 lesen. Man kann über die Gesellschaft schimpfen, aber Christen, die alles vom Staat und von anderen erwarten, haben Gott nicht verstanden. Sie haben ihre eigenen Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten nicht erkannt. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass die Versorgung der Armen und Bedürftigen Aufgabe des Staates wäre. Ist schön, wenn er es macht, aber es steht nicht im Wort. Und statt auf die Kirche zu schimpfen oder alles von ihr zu erwarten, könnte man anfangen, selbst Gemeinde zu leben, vor Ort. Sich geistlich und menschlich einordnen und Gottes Gaben teilen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Gott wirken kann und will und was so dazugehört auch. Und es wurde aufgeschrieben, damit es heute in uns Glauben weckt. Und Glaube, der erweckt wurde, macht sich bemerkbar, ganz vielfältig und sehr praktisch. Und eins ist in der Bibel völlig klar, bitte lest nach, eins ist völlig klar, lebendiger Glaube wurde und wird immer, immer gemeinsam gelebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gesinnung, unsere Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr, unser Gott, du redest. Wir haben dein Wort. Du sendest deine Boten. So redest du hinein in unser Leben. Wie oft sind wir verschlossen. Niemand soll sich einmischen. So sind wir mit uns selbst allein. Das bedeutet Tod. Bitte erwecke uns zum Leben. Herr, unser Gott, du redest. Dein Wort stiftet Gemeinschaft, verbindet mit dir und untereinander. Hilf uns hören, auf dich und aufeinander. Dein Wort verbindet, dein Wort macht lebendig. Erwecke uns durch dein Wort. Herr, unser Gott, du redest, und wenn du hineinredest in unser Leben, dich einmischst in unsere Belange, kommt Neues in unser Herz und in unser Miteinander. Bitte zeige uns, was Gemeinschaft bedeutet und was die Liebe ändert. Du kennst unsere Nöte. Lass auch uns sie erkennen und anerkennen, bei uns selbst und anderen. Dass wir lernen zuzugeben, was wir brauchen, und lernen zu geben, was wir haben. Dass wir lernen zu teilen, was du uns anvertraut hast, und dass wir so den Glauben leben. Herr, unser Gott, du redest. Dein Wort wirkt Glauben und der Glaube wirkt Liebe. Die Liebe befreit zur Hoffnung. Deine Herrschaft leuchtet auf. Das schenke bitte auch unter uns und durch uns. Immer mehr. Amen.